Ich möchte kurz für die Predigt beten. Großer Gott, ich bin sicherlich unperfekt und fehlerhaft, aber ich möchte dich bitten, dass du einfach durch meine Worte jetzt sprichst und jedem, der hier ist, durch deinen Geist das mitgibst, was du ihm mitgeben möchtest, durch meine Predigt. Amen. Preisfrage. Was ist der Preis? Lob und Anerkennung. ja, es ist regnet und die Stimmung ist ein bisschen gedrückt dadurch. Also machen wir mal ein kleines Quiz, damit ihr euch auch beteiligen könnt, damit ihr wieder aufwacht. Frage: Wen nennt die Bibel als die drei gerechtesten Männer im Alten Testament? Daniel, Johannes der Täufer im Alten Testament. Hiob, Noah, ha, sehr gut, drei Preise, dreimal Lob und Anerkennung. Okay, das ist billig, tut mir leid. Okay, ja, die drei genannten, sehr gut. Waren es jetzt die gerechtesten Menschen zur Zeit des Alten Testaments, ja oder nein? Kann man nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall in Hesekiel 14 erwähnt Gott sie. Nennt Gott sie für ihre Gerechtigkeit. Hesekiel 14, Verse 12 bis 14. Da sagt Hesekiel: Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und Treuebruch begeht, und wenn ich meine Hand gegen das Land ausstrecke und ihm den Vorrat an Brot wegnehme und Hungersnot ins Land schicke, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und wenn diese drei Männer im Land wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott, der Herr. Und es gibt eine zweite Stelle, in der Gott genau das Gleiche sagt, in der er wieder sagt, wenn ein Volk ungerecht ist und es gibt diese drei Menschen, diese drei Männer wären in dem Volk, so würden sie doch nur sich selber retten. Spricht damit darüber, dass die persönliche Beziehung zu ihm entscheidend ist und nicht, ob ich in dem Volk bin, in dem auch Noah, Daniel und Hiob leben. Aber diese drei Männer werden von Gott herausgehoben und stehen somit sprichwörtlich für ihre Gerechtigkeit. Noah wurde als einziger Mensch seines Geschlechts als gerecht befunden. Zu ihm sagt Gott im 1. Mose 7, Vers 1. Ich lese es vor, ihr braucht nicht aufschlagen. Der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Als einziges aus dem ganzen Geschlecht der Menschen damals. Wow. Hiob ist so gottesfürchtig, dass Gott ihn Satan als Beispiel für einen rechtschaffenden Menschen nennt, in Hiob 1, Vers 8. Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Wow! Gott gibt mit Hiob an vor Satan und sagt: Schau dir den an, das ist ein rechtschaffender Mensch. Und als drittes nennt Gott in seiner Liste Daniel. Daniel wird sogar noch ein zweites Mal herausgehoben von ihm. Und zwar für seine Klugheit. Hesekiel 28, Vers 2 bis 3. Ihr braucht nicht aufschlagen, ich lese es vor. Ihr könnt dann gleich zu Daniel aufschlagen, dann könnt ihr dann den Finger drin lassen. Hesekiel 28, Vers 2 bis 3, da sagt Gott: Du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus, so spricht Gott, der Herr, weil sich dein Herz überhebt und spricht: Ich bin ein Gott, ich sitze auf einem Göttersitz mitten im Meer, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist. Dennoch überhebt sich dein Herz, als wärst du eines Gottes, als wäre es eines Gottes Herz. Siehe, du hältst dich für klüger als Daniel, dass dir nichts verborgen sei. Also Gott benutzt an der Stelle Daniel als Sprichwort für Klugheit. Du hältst dich ja sogar für klüger als Daniel. Wow. Es passiert nicht so häufig, dass Gott einen Menschen aus der Masse der Menschen heraushebt. Da fallen mir spontan Mose ein, der wird für seine Demut herausgehoben. Gott lobt ihn für seine Demut. Oder David, den lobt er, weil er ein Mann nach seinem Herzen ist. Oder auch Salomo für seine Klugheit, aber das zählt nicht so ganz, weil Salomo hat Gott ja gebeten, gib mir Klugheit, gib mir Weisheit, und dann hat Gott ihm Weisheit gegeben. Also eher Gott quasi, der da zu loben ist, als Salomo, der nur erhalten hat. Aber Daniel wird gleich zweimal von Gott selbst hervorgehoben, herausgehoben. Als Beispiel für Gerechtigkeit und als Beispiel für Klugheit. Wir hören heute über Daniel in unserer Predigtserie zum Thema Charakter zeigen. Wir werden uns Daniel ansehen, beziehungsweise eine Geschichte von Daniel, die ein bisschen seinen Charakter zeigt. Und versuchen dann darauf zu schauen, was können wir uns da abgucken, wie können wir uns das als Vorbild nehmen, was können wir aus dieser Geschichte lernen. Aber zuerst möchte ich mal sagen, wenn wir an Hiob denken, gerecht, gottesfürchtig, aber am Ende auch mit Zweifeln, vielleicht sogar depressiv, das heißt, er hat den Tag seiner Geburt verflucht. Also Hiob ist auf jeden Fall ein Beispiel, aber wir sehen auch, dass auch er irgendwann unter Druck angefangen hat, an der Güte Gottes zu zweifeln. Wenn wir Noah sehen, der war so gerecht, dass Gott als einziges ihn herausgehoben hat und gesagt hat, okay, du verdienst es, dass ich aus dir ein neues Menschengeschlecht schaffe. Kaum war das geschehen, betrinkt er sich und liegt volltrunken, nackt vor seinem Zelt. Also auch diese gerechten Männer hatten in ihrem Leben Begebenheiten, wo wir sagen, na gut, also da sind sie vielleicht im Nachhinein nicht so stolz drauf. Aber Daniel, wenn ich Daniel lese, perfekt. Perfekt. Wirklich. Wer war dieser Daniel eigentlich? Das Buch Daniel hat einen sehr interessanten Aufbau. In der ersten Hälfte werden eigentlich Geschichten aus seinem Leben erzählt, während die zweite Hälfte des Buches apokalyptische Prophetie ist. Das sind wilde Geschichten, die man gar nicht so richtig versteht, wenn man sie liest, wo man wirklich sehr viel Zusatzinformationen braucht, um wirklich zu verstehen, um was geht es denn hier. Aber in dieser Prophetie wird sogar Jesus vorhergesagt, beziehungsweise wird sogar die Verfolgung der ersten Christen vorhergesagt. Und ich glaube, dass es kein Buch gibt in der Bibel, das unser modernes Bild von einem Propheten so sehr geprägt hat wie Daniel. Ein Prophet, wie sich die meisten ihn heutzutage vorstellen, ist jemand, der die Zukunft voraussagt, der uns davon berichtet, was irgendwann mal kommen wird, vielleicht in ferner Zukunft. Ein Prophet drückt sich oft in Rätseln aus und eigentlich erst, wenn die Ereignisse stattfinden, werden wir verstehen, was damit gemeint war. Und ich finde interessant, dass Daniel, auf den all das mehr zutrifft, als auf irgendjemanden anderen im Alten Testament, den wir zu den großen Propheten zählen, schon mal vielleicht die Einteilung gehört, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel sind die großen Propheten, wird von den Juden überhaupt nicht als Prophet betrachtet. Ein Prophet nach jüdischem Verständnis ist nämlich jemand, der nicht etwa die Zukunft vorhersagt, sondern jemand, der von Gott als Bote zu seinem Volk geschickt wird, um sie zur Umkehr aufzurufen. Und das war tatsächlich bei Daniel nicht der Fall. Wer war denn dieser Daniel? Und wieso ist er so bedeutend auch im Alten Testament, wenn er doch aus jüdischem Verständnis kein Prophet war? Ich glaube, Daniel hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, um den Menschen in der Verbannung ein Zeichen von Hoffnung zu geben. Gott hat ihn mächtig dazu benutzt, um dem ganzen Volk der Juden zu seiner Zeit Trost und Hoffnung zu geben. Die Geschichte von Daniel fängt nämlich damit an, dass das Volk Juda sich wirklich ziemlich am absoluten Tiefpunkt seiner Geschichte befindet. Die Geschichte von Daniel fängt an mit der ersten Eroberung von Jerusalem durch Nebukadnezar II., an den sich das erste babylonische Exil anschloss. Schlagt mal auf Daniel 1. Ich lese von 1 bis 4. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr übergab ihm Joachim, den König von Juda, und einige Gefäße aus dem Haus Gottes, die ließ er ins Land China bringen, in das Haus seines Gottes, und tat die Gefäße in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sagte zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle aus den Kindern Israel vom königlichen Stamm und den Vornehmen junge Männer auswählen, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die geschickt wären, am Hof des Königs zu dienen und die chaldäische Schrift und Sprache zu lernen. Und einer von diesen Jünglingen, die Nebukadnezar an seinen Hof nimmt, ist Daniel. Und jetzt darf man nicht denken, Nebukadnezar würde hier Milde und Güte und Freundlichkeit zeigen, dass er ein paar von diesen armen, aber edlen Kindern zu sich nimmt, um sie dafür zu bewahren, dass sie in Hunger und in Armut in diesem zerstörten Land leben müssen. Sondern was wir hier lesen, ist eigentlich ein jahrtausendelang beliebtes Mittel, um sich besiegte Nationen gefügig zu machen. Man hat nämlich die Söhne der Könige und der führenden Persönlichkeiten des Landes als Geisel genommen, wohl wissend, dass sich die Eltern zweimal überlegen werden, ob sie jetzt einen Aufstand machen oder nicht. Und dann hat man sie erzogen in der Kultur und der Tradition der Siegernation, um sie dann gegebenenfalls später zurückzuschicken und als Vasallenkönig einzusetzen. Weil so ein Vasallenkönig, der aus königlichem Geschlecht ist, hat natürlich eine deutlich höhere Akzeptanz, als wenn man den irgendeinen Chaldäer vor die Nase setzt. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte des Altertums hindurch. Arminius, der Zeruskerkönig, der im 9. Jahrhundert die Römer, 9 nach Christus war das, die Römer im Teutoburger Wald besiegt hat, der war so eine Geisel höchstwahrscheinlich. Nur, dass er sein Wissen dann über römisches Heer benutzt hat, um die Römer selber zu schlagen. Aber das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie man junge Herrschersöhne entführt hat, um sie dann in der eigenen Kultur aufzuziehen und dann später zurückzuschicken. Und genauso eine Geisel ist Daniel und mit ihm 3 weitere jüngische Männer, um die es gleich ganz viel drehen wird, nämlich Hanania, Michael und Asaria. Wir kennen sie besser unter den Namen Schedrach, Meschach und Abednego. Wir haben tatsächlich von ihnen gesungen heute. Ich nenne sie die 3 Freunde. Ist ein bisschen einfacher, breche mir die Zunge. Daniel hat ziemlich lang gelebt, wahrscheinlich so 90 Jahre lang. 90 Jahre ist er alt geworden. Aber seit seiner Entführung im jungen Alter befand er sich bis zum Schluss seines Lebens in der Verbannung in Babylon, zwangsumgesiedelt. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass der Druck, der da auf einen herrscht, sich den babylonischen Gebräuchen anzuschließen, dass der enorm gewesen sein muss. Man wollte sie ja explizit erziehen als Babylonier. Und um den Bogen zu schließen, warum war Daniel so wichtig? Ich glaube, die Juden, die damals in der Verbannung gelebt haben, die hatten allen Grund zu denken, dass Gott sie verlassen hätte, dass Gott die Nase voll hätte von ihnen und von ihren Sünden. Die hatten Grund daran zu zweifeln, gibt es ihn wirklich oder sind die Götter Babylons nicht stärker als er? Und dann kommt dieser Daniel, der von Anfang an treu bleibt den Gebräuchen des Judentums, der von Anfang an sein Judentum lebt, nach außen vor allen, und der es trotzdem schafft, bis zum zweiten Mann im Staat sich hochzuarbeiten. Und immer wenn seine Gegner versuchen, ihn zu Fall zu bringen, wegen seines Glaubens, dann macht Gott ein Riesenwunder und er wird gerettet. Wenn ich also Jude gewesen wäre und in der Verbannung und ich zweifeln würde, liebt Gott mich noch? Interessiert sich Gott überhaupt noch für mich oder für das Volk der Juden? Und ich würde einen Daniel sehen, das würde mir Hoffnung geben. Das würde mir Hoffnung geben und sagen, es lohnt sich an meinem Glauben festzuhalten. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass das Buch Daniel, der Aufbau des Buches sehr interessant ist. Das gilt nicht nur für diese Zweiteilung, sondern es in dieser Geschichte und apokalyptische Literatur, sondern auch die Geschichte, seine Lebensgeschichte, die erzählt wird, das, was von ihm erzählt wird, finde ich, ist hochinteressant. Und deshalb komme ich zum zweiten Teil meiner Rede, zu Daniels Charakter. Und den Teil nenne ich Charakter zeigen, heißt aus Fehlern lernen. Daniel ist einer von mehreren jüdischen Männern und am Anfang wird er immer mit seinen drei Freunden zusammen genannt, als er entführt wird. Und sie fallen von Anfang an auf, dadurch, dass sie ihren Glauben kompromisslos leben, dass sie sich nicht, wie ich gesagt habe, unrein machen, zum Beispiel an dem Essen, sondern dass sie auf koscheres Essen bestehen. Ich könnte meinen, wenn ich ein entführter Jüngling bin, habe ich andere Sorgen, als mir Gedanken darüber zu machen, was für Essen muss ich essen. Aber hier zeigt sich, dass diese vier Männer wirklich, dass es ihnen wirklich wichtig war, nach Gottes Regeln zu leben. Und am Anfang in Kapitel 1 und 2 wird die Geschichte von ihrem Aufstieg erzählt, wie sie zuerst Gelehrte werden und wie sie zum Schluss Fürsten und Verwalter im Land Babel sind. Und dann gibt es einen interessanten Bruch in der Geschichte, aus meiner Sicht zumindest. Wenn nämlich im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel immer von den Vieren zusammen die Rede ist, handelt Kapitel 3 dann nur noch von den drei Freunden. Und diese drei Freunde erleben eine unglaubliche Glaubensprüfung, aus der Gott sie rettet. Aber Daniel fehlt in dieser Erzählung. Wir fangen mal an in Kapitel 2, lesen Vers 48 und 49 und gehen weiter bis Kapitel 3, Vers 6. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König Schedrach, Meschach und Abednego über die Ämter des Landes Babel zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Kapitel 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Land Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtsleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtsleute und alle Mächtigen im Lande zur Weihe des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie stellten sich vor dem Bild auf, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nebukadnezar versucht offensichtlich in diesem Vielvölkerstaat eine einheitliche Religion durchzusetzen. Das geht natürlich nur mit Androhung roher Gewalt. Aber es sind offensichtlich nicht alle niedergefallen, weil in Vers 12 kommen einige chaldäischen Männer zum König und zeigen ihm an, Vers 12, nun sind ja jüdische Männer, die du über den einzelnen Ämtern im Land Babel gesetzt hast, nämlich Schedrach, Meschach und Abednego. Diese Männer verachten dich, o König. Sie ehren dein Gebot nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Und Nebukadnezar ist erst verwundert, dann wird er wütend. Er fordert die drei auf, gefälligst sein tolles goldenes Bild anzubeten. Aber ihre Antwort muss ich euch vorlesen, weil es ist vielleicht die mutigste Antwort, die wir im ganzen Alten Testament finden können. Die steht in Daniel 3, Vers 16. Da fingen an Schedrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Das ist so krass, man muss sich das mal vorstellen. Also dieser König Nebukadnezar, wir lesen in der Bibel von seinem Nachfolger, dass sogar seine eigene, die Ehefrau vom Nachfolger, ja, also wahrscheinlich war das bei Nebukadnezar ähnlich, wenn die mit dem König reden wollte, dann musste sie vorher von ihm gerufen werden. Ansonsten, wenn sie einfach, die durfte nicht einfach so kommen und ihn ansprechen, sonst wäre sie hingerichtet worden. Ja, alles, der ganze Thronraum war darauf ausgelegt, dass die Leute, wenn sie kommen, ehrfürchtig vor dem König stehen. Der sitzt auf einem riesen Thron aus Gold wahrscheinlich. Rings um ihn Würdenträger. Alle Robben auf Knien oder auf dem Bauch liegen vor ihn. Und dann kommen diese drei und sie sagen: Es ist noch nicht mal nötig, dass wir dir antworten. Unser Gott, der kann uns so locker aus deiner Hand retten. Und selbst wenn er es nicht macht, nee, wir werden unserem Gott treu bleiben. Unglaublich. Aber wo war eigentlich Daniel? Ich meine, immerhin ist das hier das Buch Daniel. Und bisher wurde er auch immer mit seinen drei Freunden in einem Atemzug genannt. Es ist eigentlich fast unmöglich, sich vorzustellen, dass er sich nicht auch verweigert hat, oder? Und so, wo war er denn? Warum wurde er nicht angeklagt? War er vielleicht auf Dienstreise und war gar nicht da? Aber wir sehen ja, wir haben ja gelesen, dass alle Fürsten von überall, wo sie waren, zusammengerufen wurden und sich vor dieses Bild stellen mussten und gemeinsam dann anbeten mussten. Völlig unvorstellbar, dass einer der Höchsten überhaupt, Daniel, da nicht da gewesen sein soll. Wir wissen es nicht. Vielleicht war Daniel krank mit Sumpffieber und lag zu Hause und konnte nicht kommen. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube es nicht. Weil es ist schon erstaunlich, als Daniel 80 Jahre alt war, viele Jahrzehnte später, trägt sich eine Geschichte zu, die ganz ähnlich klingt. In Daniel 6, Vers 7 bis 12. Ich springe einfach mal mitten rein. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Also nicht mehr Nebukadnezar, sondern es ist ein Nachnachfolger. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaller alle gedacht. Es soll ein königlicher Befehl gegeben werden und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wolltest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben darf. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Wir versuchen, Menschen, die neidisch sind auf Daniel, ihm aber irgendwie nicht so recht irgendwie anbinden können, weil er so gerecht ist, sie versuchen ihn mit Macht irgendwie dran zu kriegen. Ja? Das ist der Hintergrund der Geschichte. Da gibt es ein paar Leute, die Einfluss auf den König nehmen, mit dem Ziel, sie wollen Daniel vernichten. So, im ersten Fall, in der ersten Geschichte sehen wir also Nebukadnezar, der wollte, dass sein goldenes Bild angebetet wird. In der zweiten Geschichte gibt es dieses Gesetz, dass man 30 Tage lang niemanden bitten oder anbeten darf, als nur den König Darius. In der ersten Geschichte verweigern sich die drei Freunde diesem Gebet, beten nicht an. In der zweiten sehen wir, wie sich Daniel dem Gebot verweigert und trotzdem seinen Gott anbietet. In der ersten Geschichte ist die Strafe der Feuerofen, in der zweiten ist die Strafe die Löwengrube. In der ersten Geschichte, wenn wir die lesen, sehen wir, dass ein Engel den drei Freunden im Feuerofen beisteht. In der zweiten Geschichte sendet Gott Daniel einen Engel in die Löwengrube, der den Löwen das Maul zuhält. In der ersten Geschichte verbrennen die Männer, die die drei Freunde in den Feuer werfen, selbst, während sie die Männer in das Feuer werfen. In der zweiten Geschichte sehen wir, dass die Männer, die Daniel in die Falle gelockt haben, selbst in die Löwengrube geschmissen werden. Und nach der Begebenheit mit dem Feuerofen ruft König Nebukadnezar in Daniel 3, Vers 29, braucht nicht aufschlagen, so sei nun dies mein Gebot, sagt Nebukadnezar. Wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott Schedrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann, sagt der König von Babylon. Und nach der Begebenheit mit der Löwengrube befiehlt König Darius in Daniel 6, Vers 27, das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Merkt ihr was? Das ist die gleiche Geschichte. Nur einmal mit Daniel und einmal ohne Daniel. Und wisst ihr, was mein Verdacht ist? Ich glaube, zur Zeit von Nebukadnezar, da waren die drei Freunde ja nur in Anführungszeichen hohe Beamte, während Daniel einer der obersten Fürsten war. Ich glaube, beim Anbeten stand Daniel direkt neben Nebukadnezar. Da war der Druck, sich niederzuwerfen, sogar noch viel größer. Und ich glaube, Daniel fehlt in Kapitel 3, weil er hier uns seine schwärzeste Stunde erzählt. Der Tag, an dem die Angst größer war als der Glaube. Der Tag, an dem ihm seine Freunde gezeigt haben, dass Gott doch stärker ist als der König mit seiner ganzen Macht. Dass man auch dann standhaft bleiben soll, wenn der Druck am größten ist. Dass Gott größer ist als alle Menschenfurcht. Ich habe diese These schon mal geäußert und nicht nur Zustimmung bekommen. Aber aus meiner Sicht macht das total Sinn. Auch Daniel, der Gerechte, musste lernen. Aber wie hat Daniel gelernt? Wir sehen später eine Furchtlosigkeit gegenüber Autorität, die seinesgleichen sucht. Wir sehen, wie er dem König Belsazar, der gesündigt hatte, ohne mit der Wimper zu zucken, seinen eigenen Tod vorhersagt. Er sagt ihm ins Gesicht, du König Belsazar, wurdest gewogen und zu leicht befunden. Wir sehen, wie er, als das Gebot ergeht, dass er nur Darius anbinden darf, noch nicht mal seine Fenster schließt beim Beten. Der Daniel aus Kapitel 5 und 6 ist absolut unerschütterlich und unbestechlich. Und ich glaube, dass diese Geschichte mit dem Feuerofen für ihn ein Wendepunkt war in seinem Leben. Was heißt es für Daniel, Charakter zu zeigen? Charakter zu zeigen heißt nicht bloß, Regeln und Gebote befolgen, wie die Essensvorschriften, die er ja als Jüngling in der Gefangenschaft schon befolgt hat. Wir sehen, dass sich da sein rechtschaffenes Herz schon zeigt. Aber wir sehen auch, dass er im Gottvertrauen noch wachsen musste. Und wenn etwas die Stärke von Daniel in seiner späteren Lebensphase war, was wirklich heraussticht, eine Charaktereigenschaft, dann ist es, dass er sein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt hat. Versteht mich jetzt nicht falsch. Es ist nicht unwichtig, Gottes Regeln zu befolgen. Aber Regeln befolgen und als guter Christ aufzutreten, ist das eine. Sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen, gerade dann, wenn es schwierig ist, das ist was völlig anderes. Dein Charakter zeigt sich nicht am Sonntag im Gespräch mit deinen Brüdern und Schwestern. Dein Charakter zeigt sich, wenn du dich nicht in deiner geistlichen Komfortzone befindest. Und Charakter schlägt Menschenfurcht. Zwei Beispiele aus meinem Leben, ein positives und ein negatives. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Jobinterviews und Gespräche mit Arbeitsvermittlern gehabt, weil ich mir vorstellen könnte, einen anderen Job zu machen. Aber wie sage ich im Bewerbungsgespräch, dass ich nur bereit bin, Teilzeit zu arbeiten, weil ich nebenbei in einer christlichen Gemeinde arbeite? Wie sieht es aus, wenn ich als Nebenberuf Gemeindearbeiter in meinem Lebenslauf schreibe, in dem Lebenslauf eines Business Analysten? In meinem Bereich, in dem ich arbeite, ist allein schon Teilzeit ein No-Go in der Bewerbung. Da will man ganze Hingabe. Sonst klappt das nicht. Man will Überstunden. Eine Arbeitsvermittlerin hat zu mir gesagt, naja, also Stellenausschreibungen für Teilzeit gibt's in ihrem Arbeitsumfeld normalerweise nicht. Ich meine, es ist meilenweit weg davon, von dem, was Daniel erlebt hat. Aber Arbeitsumfeld ist für viele Christen, auch für mich, außerhalb der geistlichen Komfortzone. Ich weiß nicht, kennst du das auch, dass wenn du jemandem sagst, dass du Christ bist, der automatisch deine Kompetenz in Frage stellt? Dass du den Eindruck hast, deine Reputation sinkt, wenn du deinen Glaubenshintergrund offenbarst, wenn du zeigst, dass du nicht nur irgendwie eingetragener Christ bist, sondern dass du wirklich glaubst, was du da sagst? Dass deine Kollegen von dir denken, du wärst komisch? Das ist sicherlich nicht in jedem Beruf gleich ausgeprägt. Aber ich sag mir, alle meine Jobs, die ich bekommen habe in der Vergangenheit, da sehe ich, wie Gott ein Wunder gemacht hat. Bei jedem einzelnen Job, den ich in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich den Eindruck, hier hat Gott was für mich vorbereitet. Und ich werde sicherlich keine berufliche Chance verlieren, wenn Gott das nicht will. Also schreibe ich selbstverständlich die Gemeindearbeit in meinen Lebenslauf und erzähle in jedem Bewerbungsgespräch, Teilzeit ist für mich unverhandelbar. Gott hat in meinem beruflichen Lebensweg schon so viel bewegt, da geht es mir wie Daniel, der zurückblickt auf die Geschichte mit seinen drei Freunden. Ich kann zurückschauen und kann sagen, Gott, ich weiß, Gott kann mir jeden Job geben, wenn er will. Und wenn er nicht will, auch gut. Ich werde Gott jedenfalls nicht im Bewerbungsgespräch beschämen. Positiv, negativ. Es gibt auch andere Felder, in denen es mir deutlich schwerer fällt, Charakter zu zeigen. Oder in denen halt mein Charakter rauskommt, wie er nicht gottgefällig ist. Zum Beispiel Kindererziehung. Ich bin so genervt von mir, dass ich so leicht genervt bin von meinen Kindern. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich meine Kinder liebe. Aber trotzdem, ich komme so oft im Alltag an einen Punkt, wo ich genervt und unwirsch ihnen gegenüber reagiere. Meine beiden Jungs haben momentan gerade so eine komische Dynamik. Der eine ärgert den anderen immer, aber gerade noch so im Rahmen des Erlaubten, ja, so richtig, der piekst den so ein bisschen an und der andere explodiert dann und schreit dann rum. und dann haut und dann und so geht's dann hin und her und dann komme ich rein und sage, könnt ihr nicht mehr ruhig sein? Und dann bin ich so, wer ist denn hier der Lauteste? Müsst ihr euch immer streiten? Könnt ihr nicht mal liebevoll zueinander sein? Dann denke ich so, oh Mann, ey, bin ich gerade liebevoll? Oh, und man denkt, das Mechanismus einmal erkannt, ja, ist man auf dem besten Wege dazu, es dann auch zu bannen. Aber nein, immer wieder kommt es raus. Ich habe zu Milo gesprochen, habe ihm gesagt, oh, es tut mir leid, dass ich so oft so laut und genervt mit euch reagiere. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Hat gesagt, ach Papa, weißt du, manchmal muss man auch so reagieren. Du hast ja recht. Ich habe gesagt, nein, ich habe nicht recht. Ich habe nicht recht. Was ist denn das Beispiel, was ich gerade meinen Kindern vorlebe? Lebe ich ihnen nicht genau das Beispiel vor, für das ich sie gerade kritisiert habe? Wie hätte Jesus reagiert? Ich glaube, Jesus hätte voll Liebe den beiden bewusst gemacht, wie sehr sie sich eigentlich lieben gegenseitig. Und hätte sie so dazu geführt, dass sie aufhören damit, sich so zu pieksen, statt zu sagen, du gehst in dieses Zimmer und du gehst jetzt in dieses Zimmer und ich will die nächste halbe Stunde nichts mehr hören. Okay. Mein wahrer Charakter ist nicht so ruhig und liebevoll, wie ich das gerne hätte, sondern unbeherrscht und ungeduldig. Glücklicherweise lieben mich meine Kinder trotzdem, weil sie wissen ja auch, dass ich sie liebe, aber ich muss sagen, und das ist ein Armutszeugnis, dass ich froh bin, dass mein Vater mehr Geduld mit mir hatte. Der Weg zur wahren Umkehr, der Umkehr des Herzens, ist oft nicht einfach, sondern es bedarf oft Arbeit, seinen Charakter zu ändern. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott mir helfen kann, mein Herz von dieser Ungeduld zu ändern. Ich habe immerhin Jesus als das großartigste Vorbild, wie die drei Freunde, auf denen ich zurückschauen kann und wo ich sagen kann, wie hätte es Jesus gemacht? Was sind die Situationen in deinem Alltag oder die Extremsituationen vielleicht, in denen sich der wahre Charakter zeigt, bei dem du realisierst, hier muss ich noch wachsen? Ist es dein Leben als Single mit der ständigen Herausforderung, ihm treu zu bleiben? Ist es zeitliche Hingabe deinen Geschwistern gegenüber versus ich will mich um mich selber kümmern? Ist es der Kampf Geiz gegen Großzügigkeit? Ist es Menschenfurcht versus Gottesfurcht? Was es auch ist, wir alle haben Bereiche in unserem Leben, in denen wir nicht völlig auf Gott setzen. Sogar die drei großartigen Vorbilder für Gerechtigkeit, die die Bibel nennt, haben das. Aber Daniel ist ein großartiges Vorbild letzten Endes dafür, für maximales Vertrauen in Gott. Wenn ich auf Daniel zurückschaue, dann sehe ich jemanden, der maximal auf Gott vertraut. Jemand, der es geschafft hat, dieses, was vielleicht eine Schwäche war, wobei kann man das Schwäche nennen, wer hätte nicht so reagiert, in eine absolute Stärke umzuwandeln. Wir brauchen solche Vorbilder wie Daniel. Denn diese Perfektion, selbst wenn wir sie nie erreichen, ist doch das, nach dem wir streben. Auch wir wollen in extremen Situationen so handeln wie er, so handeln, wie es Gott gefällt. Wir lesen zwischen den Zeilen aus der Geschichte, finde ich, dass selbst der gerechteste Mann seiner Zeit, dessen Weisheit sprichwörtlich war, der in einem unglaublich feindlichen Umfeld unbeugsam für seinen Gott, zu seinem Gott und für seinen Glauben eingestanden ist, dass auch dieser Daniel lernen musste, auf Gott zu vertrauen. Dass auch dieser Daniel Vorbilder brauchte, die ihm gezeigt haben, es geht doch. Lasst uns auf diese Vorbilder schauen und dem Guten nachjagen, Gott zur Ehre, bis wir vielleicht irgendwann selber solche Vorbilder werden. Gott sei die Ehre.